HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Zum Saisonstart der Bundesliga. Rassismus im Fußball, eine Bestandsaufnahme. St. Leonhard, Frankfurts älteste Kirche, zum 800. Jubiläum im neuen Glanz. Und unser Sonntagsthema bei HR Info Himmel und Erde. Angepasst leben, wie weit darf ich gehen? Zum Beispiel im Beruf. Die Empörung war groß, als der Aufsichtsratschef von Schalke 04 in einer Rede beim Tag des Handwerks erklärt hatte, warum man in Afrika Kraftwerke bauen sollte. Der Schalke-Chef wörtlich: Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Doch der Ehrenrat von Schalke 04 fand die Äußerungen diskriminierend, zwar aber nicht rassistisch. Und auch die Ethikkommission des DFB, des Deutschen Fußballbundes, konnte sich in dieser Woche kein abschließendes Urteil bilden. Unter dem Vorsitz des ehemaligen Ratspräsidenten der EKD, Nikolaus Schneider, vertagte das Gremium die Causa Tönjes. Michael Hollenbach über Ethik im Fußball.
Eugen Eckhardt ist sauer. Der Sportpfarrer der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ärgert sich über die Äußerungen von Clemens Tönjes, aber auch über die Haltung des Schalker Ehrenrates, Tönjes nicht abzusetzen.
Im Grunde kann Herr Tönjes sein Amt nicht mehr weiterführen, das ist meine Meinung.
Und auch die Ethikkommission des DFB hat am Donnerstag eine Entscheidung erst einmal vertagt. Deren Vorsitzender Nikolaus Schneider nennt die Äußerung von Tönjes rassistisch. Solche Reden würden das Klima in Deutschland weiter vergiften, sagt der ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland.
Das wird härter, das wird unverschämter, das wird rassistischer. Und da sind Tendenzen, wo man sagen kann, Brandreden führen auch zu Brandsätzen. Also das ist etwas, was ich bei der AfD ständig sehe, aber da muss man auch beim Fußball aufpassen.
Die Erwartung des katholischen Theologen Michael Böhnke an den DFB:
Die Ethikkommission sollte das Präsidium des Deutschen Fußballbundes auffordern, sich eindeutig von den Aussagen des Schalkers zu distanzieren. Das wäre das Mindeste.
Michael Böhnke ist Professor für systematische Theologie in Wuppertal und Ethikbeauftragter des Deutschen Leichtathletikverbandes. Er fragt sich, inwieweit derartige Ethikgremien für Vereine und Sportverbände nur ein Feigenblatt sind.
In der Realität scheint sich der Ehrenrat als auch die Ethikkommission des DFB als ein schmückendes Beiblatt zu entpuppen. Vielleicht sind beide Gremien zu schwach ausgestattet.
Klare Kante zeigt Eintracht Frankfurt in der Auseinandersetzung mit rechten Positionen. Der evangelische Sportpfarrer Eugen Eckhardt begrüßt die Haltung von Peter Fischer, dem Präsidenten von Eintracht Frankfurt, AfD-Wählern die Mitgliedschaft im Verein zu verwehren.
Und das sehr bewusst auf dem Hintergrund tut, dass Eintracht Frankfurt weiß, dass dieser Verein von jüdischen Menschen mitgegründet worden ist und fatal sich verhalten hat in der Nazizeit, in dem jüdische Menschen schnell ausgeschlossen worden sind. Auf diesem Hintergrund gibt es ein klares Geschichtsbewusstsein und auch eine eindeutige Haltung.
Allerdings hat auch Eintracht Frankfurt massive Probleme mit gewaltbereiten Fans. Deshalb müsse man, so Eckhardt, noch einen Schritt weiter gehen.
Da gibt es den Sozialarbeiter Stefan von Plötz, der ist mit Eintracht-Ultras nach Auschwitz gefahren und hat sie konfrontiert mit den Folgen von unbändiger Gewalt. Das hat einen Aha-Effekt ergeben. Das halte ich für die richtigen Schritte und Maßnahmen, also Menschen mitzunehmen, Überzeugungsarbeit zu leisten.
Der Fußball hat ein Rassismusproblem. Das sagt auch der Theologe Michael Böhnke. Allerdings,
Rassismus ist ein Phänomen, das auch in der Mitte der Gesellschaft statt hat. Man sollte auch einmal einen Gedanken daran verschwenden, dass die Veranstalter des Tags des Handwerks, bei dem die Äußerung von Tönjes gefallen ist, sich bisher nicht distanziert haben. Seine Rede wurde vielmehr mit Beifall bedacht.
Sie ist Frankfurts älteste Kirche. Vor genau 800 Jahren wurde sie eingeweiht. Und endlich ist sie wieder zugänglich, nun in neuem Glanz. 8 Jahre lang war die Leonhardskirche am Main geschlossen wegen aufwendiger Restaurierungen. Heute Nachmittag wird sie feierlich wiedereröffnet und der Limburger Bischof Betzing wird dabei auch den neuen Altar weihen. Vaja Stavrianos über die neue alte Kirche.
In der Apsis hinter dem Altar sind drei Heiligenlegenden in Glas abgebildet. Vor der Restaurierung waren die Fenster direkt hinter dem Altar zugemauert. Was dort jetzt wieder in vollem Glanz erstrahlt, erklärt Professor Matthias Theodor Kloft, Direktor des Diözesanmuseums Limburg.
Für die Stadt ist ein extremer Glücksfall eingetreten, dass eine Sammlung von Glasgemälden im Stift Neuburg bei Heidelberg für die Kirche auch wieder verkauft wurde, damit der Glasgemäldezyklus, der zu den größten in Südhessen gehört, wieder komplettiert ist.
Und für diejenigen, die die Kirche von früher kennen, hat sich eine Sache ganz stark verändert.
Denn St. Leonhard ist etwa einen Meter abgesenkt worden. Das heißt, eine Kirche, die früher ein bisschen behäbig daherkam, ist jetzt ganz steil.
Höher gelegt wurde sie, weil die Kirche oft vom Hochwasser betroffen war, denn sie liegt direkt am Main. In den letzten 150 Jahren ist das aber zum Glück nicht mehr vorgekommen. Auch die Sandsteinpfeiler sind nach der Restaurierung wieder ganz und in ihrer original leicht rötlichen Sandsteinfarbe freigelegt worden.
Und das war früher eher unbefriedigend, weil sie gingen direkt aus dem Boden hervor. Und jetzt ist es so, wie man das bei Pfeilern erwartet. Sie haben eine Basis, also einen Fuß, der deutlich macht, wir sind hier im unteren Bereich.
Die Altäre aus Sammlungen an den Wänden in Form von Triptychen sind restauriert worden. Auch die Kanzel aus Sandstein ist wiederhergestellt, ebenso wie die Wandgemälde, die vorher einen Meter unter der Erde gelegen haben. Weil St. Leonhard eine kleine Kirche ist, wirkt sie trotz der imposanten Fenster und ihrer neuen Höhe gemütlich, sagt Gisela Schäfer vom Ortsausschuss St. Leonhard.
Das war es ja, warum die Leute auch gerne hierher kommen. Und die freuen sich alle wieder, dass wir hier die Kirche wieder öffnen, dass sie endlich wieder hier rein können.
Hier haben sich einst Pilger getroffen, denn St. Leonhard liegt auf dem Jakobsweg.
Die Türme ähneln denen der Grabeskirche in Jerusalem. Das kam daher, dass die Kreuzritter, Deutschorden haben wir ja in Sachsenhausen, die nach Jerusalem zogen, die haben diese Bauweise mitgebracht.
Nach der heutigen Eröffnung muss die Kirche noch einmal für 3 Wochen schließen. Dann wird es wieder regelmäßig sonntags um 11:30 einen Gottesdienst geben.
St. Leonhard, Frankfurts älteste Kirche, zum 800. Jubiläum im neuen Glanz. Der Alltag hat uns wieder. Nach der Freiheit des Urlaubs müssen wir uns wieder den Zwängen des Alltags anpassen. Wie weit tut uns das gut, diese Anpassung? Das ist das Thema in unserem kleinen Sonntagsschwerpunkt bei Himmel und Erde in HR Info. Anpassung ist das Erfolgsprinzip der Evolution. Wer sich anpassen kann, wird sich durchsetzen. Ist das im Beruf auch so? Sind Angepasste im Beruf erfolgreicher? Dazu haben wir gleich ein Gespräch für Sie. Zuerst aber sprechen wir mit einem Life-Coach über unser Leben zwischen den Polen von Freiheit, wie wir das im Urlaub erleben, und eben Anpassung im Alltag. Meine Kollegin Nicole Abraham hat Dirk Dzibowski dazu befragt.
Herr Dzibowski, warum ist das Ausbrechen aus dem Alltag, wenn wir den Urlaub mal so nennen wollen, so wichtig für uns?
Na, weil wir im Urlaub die Möglichkeit haben, uns zu regenerieren, uns zu erholen. Wir schalten ab, wir lassen los, wir lassen die Seele baumeln, wir können die Akkus aufladen. Und so ein Urlaub ist natürlich auch ein willkommener Tapetenwechsel, ein anderes Umfeld kennenzulernen, eine andere Perspektive einzunehmen. Wir sehen und erleben mal etwas Neues. Und wir Menschen, wir brauchen diese Abwechslung, um im Alltag nicht zu versauern und letztendlich nicht in uns unterzugehen. Also unsere Kreativität wird im Urlaub angeregt. Die Andersartigkeit, die wir erleben, die gibt uns ein Gefühl von Lebendigkeit. Unsere kindhafte Neugier wird angeregt. Es ist einfach aufregend, eventuell sogar ein Abenteuer. Wir haben Spaß und sind entspannt.
Ja, aber wenn uns das so gut tut, wie Sie sagen, warum können wir da nicht immer so leben, frei und ohne feste Strukturen?
Menschen brauchen Freiheit, das ist keine Frage. Wir wollen frei sein, doch wir brauchen auch feste Strukturen. Denn Strukturen, die geben uns Sicherheit, Verlässlichkeit, Vertrauen. Aber wie gesagt, die Freiheit ist auch überlebenswichtig. Sie ist psychologisch, emotional, seelisch und mental überlebenswichtig. Und letztendlich ist es doch auch so, wir leben in einem kapitalistischen System, in dem Geld als alleiniges Zahlungsmittel existiert. Und die meisten von uns müssen arbeiten, um Geld zu erwirtschaften. Und das nimmt uns die Freiheit, das zu tun, was wir wollen. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich fantastisch, einen Beruf auszuüben, der Spaß macht und der zudem noch einträglich ist. Und wenn dieser Beruf dann auch noch sinnstiftend ist, fühlen wir uns darin gar nicht mehr unfrei, sondern vielmehr sehr, sehr gut aufgehoben.
Gehen wir noch mal ein bisschen genauer auf die Arbeit ein. Also da passen wir uns ja an. Also da gibt es Strukturen auf der Arbeit. Inwieweit helfen die uns?
Strukturen, Die geben uns Sicherheit, weil sie in der Regel fest sind und beständig sind, zumindest für eine gewisse Zeit. Sie erschaffen Verlässlichkeit, sie erschaffen Vertrauen, sie erzeugen sogar eine gewisse Berechenbarkeit und damit Gewissheit und Klarheit. Und wir Menschen haben es eben sehr gerne sicher, verlässlich, vertraut, gewiss und klar. Wir fühlen uns sicher und sind dadurch entspannter und leistungsfähiger. Doch mittel- und langfristig wiederum nur, wenn wir trotz der Anpassung auch unsere jeweiligen Werte ausleben können. In der Regel kommt es aber genau hier zu Dissonanzen und das bedeutet, anpassen untergräbt unsere persönliche charakterliche Individualität. Unterm Strich bedeutet das, wir brauchen Strukturen, doch nur bedingt Anpassung, um glücklich und erfüllt zu leben.
Wo kann ich mir denn in all der Angepasstheit jetzt kleine Schlupflöcher des, sagen wir es mal, Regelbrechens suchen?
Also wenn Sie erlauben, würde ich die Frage sehr gerne umformulieren. Wo tut mir bei all dem Regelbrechen Anpassung gut und ist nützlich für mich und andere? Also ich erlebe in meinem Beruf als Life-Coach viel Angepasstheit bei meinen Klienten und daraus resultieren viel Frustration, Langeweile, Unglück, Angst, Desillusionierung bei den Menschen. Und daher bin ich der Meinung, wir sollten uns so wenig wie möglich anpassen. Wir sollten vielmehr selbstbewusst, stark und mutig unsere Träume leben, Risiken eingehen, Neues entdecken, Dinge anders machen, unsere Ideen verwirklichen und unsere Vorstellungen ausleben.
Zwischen Freiheit und Anpassung, diese beiden Pole prägen unser Leben. Und im Alltag dominiert die Anpassung. Das war Life-Coach Dirk Cibowski. Er antwortete auf Fragen von Nicole Abraham. Angepasst sein, das ist das Erfolgsprinzip der Evolution. Zu angepasst leben kann aber auch sehr belasten, zum Beispiel im Beruf. Studien haben ergeben, dass zu viel Konformitätsdruck am Arbeitsplatz die Menschen krank macht. Und mit dem Charakter eines Chamäleons wird sich der Erfolg im Beruf auch nicht einstellen, oder doch? Darüber hat mein Kollege Lars Henning Metz mit Brigitte Marx-Lang gesprochen. Sie ist Sozialpädagogin, Trainerin und Coach in Darmstadt.
Sind denn grundsätzlich Angepasste im Beruf erfolgreicher?
Naja, also zunächst einmal gilt der Grundsatz, jede Gruppe, also ob das jetzt berufliche oder privat oder wie denn auch immer ist, hat eigene Spielregeln. Das sind ausgesprochene Spielregeln, das sind aber auch so heimliche Spielregeln, ja, die man dann irgendwann, wenn man sich eingewöhnt hat, teilt. Und Sie müssen die Spielregeln, die ausgesprochenen und die so mitschwingen, müssen Sie teilen, damit Sie überhaupt von den anderen verstanden werden.
Und diese Spielregeln im Beruf, die setzen ja normalerweise Vorgesetzte. Wie viel Anpassung dürfen die denn fordern?
Naja, das reicht von welche Kleidung getragen wird, über die Arbeitszeit und durch Arbeitsvertrag, Stellenbeschreibung und Anforderungsprofil festgehalten, dehnt sich das Ganze auf ihre Tätigkeit aus.
Angepasst sein auf der einen Seite, aber auch ausprobieren wollen, Kanten zeigen wollen, wie viel ist davon im Job okay?
Zunächst einmal, wenn Sie keine Kanten zeigen, also wenn Sie so das liebe und brave Kind sind, das fleißige Bienchen, das alles erledigt und niemandem widerspricht, dann sind Sie unsichtbar. Ja, dann schaffen Sie zwar viel vom Schreibtisch, aber Karriere machen Sie nicht zwingend. Mhm. Denn Karriere läuft nicht über, ich passe mich so schön an und ich bin brav und mache alles, was mir gesagt wird, sondern Karriere läuft über, ich habe ein Image. Und das Image sollte Sie aus der Masse hervorheben. Also das heißt, Sie können sehr wohl Ecken und Kanten zeigen, allerdings in dem Rahmen dessen, welches Bild wollen Sie nach außen abgeben. Also ich erlebe das durchaus in den Unternehmen, die ich berate, dass sogenannte Paradiesvögel das ganze System stützen können. Aber wenn Sie die Spielregeln, die unausgesprochenen, verletzen, das wird Ihnen übel genommen. Wenn Sie den Geist, der im Unternehmen herrscht, wenn Sie den verletzen, das toleriert kein Unternehmen.
Es gibt bestimmt nicht den einen Weg, der richtig ist, um erfolgreich zu sein. Aber sagen wir mal, in den meisten Fällen, welcher Weg ist da der richtige?
Finden Sie ein Gleichgewicht. Und da argumentiere ich ganz gerne mit Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also das heißt, schauen Sie nach sich selbst. Wie geht es Ihnen, wenn Sie mit Widerwillen dauerhaft morgens zur Arbeit fahren, wenn Sie schon am Sonntagmittag Bauchkrummeln bekommen, weil der Montag wieder ums Eck linst, Das ist kein gesundes Vorgehen. Also dann sollten Sie sich bitte überlegen, ob Sie am richtigen Ort sind.
wie viel Anpassung ist im Beruf nötig und gesund. Das war Coach Brigitte Marx-Lang aus Darmstadt.
HR Info. Himmel und Erde.
Das war das kleine Sonntagsthema hier in HR Info Himmel und Erde. Über Anpassung und Freiheit, die beiden Pole, die unser Leben prägen. Und im Alltag dominiert wieder die Anpassung. Zu unserem nächsten Thema. Mit der arabischen Welt verbindet man ja die Vorstellung einer intensiven Religiosität, die meistens auch noch politisch aufgeladen ist. Eine groß angelegte Studie in arabischen Ländern zeigt jetzt ein differenziertes, ein durchaus anderes Bild. Christian Röther stellt uns die Ergebnisse dieser bemerkenswerten Studie vor.
Forscherinnen und Forscher der Universität Princeton sind in der arabischen Welt von Tür zu Tür gegangen. Im Auftrag des britischen Rundfunks BBC haben sie insgesamt 25.000 Menschen persönlich gefragt, wie religiös sie sind. 13% haben geantwortet, ich bin gar nicht religiös. Das ist ein deutlicher Anstieg. Vor 5 Jahren haben das nur 8% gesagt. Und von den jungen Menschen unter 30 sagen heute sogar 18%, sie seien nicht religiös. Zahlen, die den Ethnologen Roman Leumeier nicht überraschen. Leumeier leitet an der Universität Göttingen das Forschungsprojekt Private Pieties, zu Deutsch private Frömmigkeiten. Es befasst sich mit dem religiösen Wandel in der islamischen Welt.
Unser Forschungsprojekt hat beispielsweise auch ergeben, dass wir in Marokko, in Tunesien, in Ägypten, in Libanon, im Iran solche Entwicklungen haben, die gerade bei den Jugendlichen sehr ausgeprägt sind. Es gibt da Bewegungen, die sich zum Beispiel ganz deutlich und auch offiziell präsentieren als Vereinigung der marokkanischen oder der tunesischen Atheisten. Und auch im öffentlichen Erscheinungsbild merkt man in einer ganzen Reihe von Ländern, insbesondere auch wieder in Tunesien, dass sich die Jugendlichen von religiösen Normen abwenden. In Tunesien sind beispielsweise bei jungen Männern lange Haare inzwischen üblich, Tätowierungen und andere Zeichen, dass man sich nicht mehr religiös definiert.
Tunesien fällt in der aktuellen Studie besonders auf, als das Land, in dem die meisten Menschen sagen, dass sie nicht religiös sind. Über 30%. Damit hätte sich die Zahl der Religionsfreien in Tunesien in den vergangenen 5 Jahren verdoppelt. Der Soziologe Munir Saidani schaut allerdings ein wenig skeptisch auf diese Zahlen. Saidani ist Professor an der El Manar Universität in der tunesischen Hauptstadt Tunis.
I think that this question is not properly put.
Die Frage sei falsch gestellt, meint Saidani. Das Wort religiös würden viele Menschen in der arabischen Welt mit Politik in Verbindung bringen. Und weil sie sich mit den politisch-religiösen Bewegungen nicht identifizieren, würden die Befragten sagen, sie seien nicht religiös. Aber würde man stattdessen fragen, glauben sie an Gott? Dann würden 99% Ja antworten, meint der Soziologe.
If you transform this question in, are you believing in God? Almost, I think, you will have 99% of respondents, yes.
Dann wäre das in erster Linie eine Abwendung von der institutionalisierten Religion. Und das gelte nicht nur für Tunesien, sondern auch für die übrigen arabischen Länder. Befragt wurden in der aktuellen Studie Menschen aus insgesamt 11 Ländern, neben Tunesien auch aus Marokko, Algerien, Libyen, Ägypten, Sudan, den Palästinensergebieten, Jordanien, Libanon und Irak bis hin zum Jemen. Nicht dabei sind Saudi-Arabien und die Golfstaaten. Diese Länder wollten keine unabhängigen Interviews ermöglichen, so die Forscher. Und auch das Kriegsland Syrien ist nicht Teil der Studie. Die Ergebnisse wären in diesen Ländern aber wohl ähnlich ausgefallen, vermutet der Ethnologe Roman Leumeier.
Syrien beispielsweise war in der arabischen Welt immer schon ein Land, in dem es relativ große Bevölkerungsgruppen gegeben hat, die sich nicht als religiös definiert haben. Und auch in Saudi-Arabien haben sich in den letzten Jahren erstaunliche Entwicklungen ergeben. Es gibt eine ganze Reihe von Dissidenten, die sich auch öffentlich zur Religion äußern, und zwar kritisch. Und das ist in dieser Studie eben noch nicht berücksichtigt. Aber gut, keine Studie ist perfekt.
Weitgehend deckt sich die BBC-Studie aber mit den Beobachtungen von Roman Leumeier. Zum Beispiel, dass religiöse Führungspersonen in der arabischen Welt massiv an Einfluss verlieren. Laut der Studie sagt nur noch jeder 5. Befragte, dass er oder sie religiösen Autoritäten vertraut. In vielen Staaten hat sich dieser Wert in den vergangenen Jahren halbiert. Und auch islamistische Bewegungen und Parteien haben deutlich an Zustimmung eingebüßt, wie die Hamas, die Hisbollah oder die Muslimbruderschaft. Auch ihnen vertraut laut der Studie nur noch jeder 5. Auch das ist in etwa eine Halbierung.
Kein Abschied vom Islam, aber doch eine in vielen Ländern wachsende Distanz zum politischen Islam. Das ist das Ergebnis einer großen Religionsstudie in arabischen Ländern, die Christian Röther uns vorgestellt hat. Es ist in jüdischen Gemeinden im Grunde genauso wie in vielen Kirchengemeinden und vielen Initiativen. Wenn sich etwas bewegen soll, dann müssen Ehrenamtliche ran und Selbstverantwortung übernehmen. Leitungskompetenz, Umsicht und die Bereitschaft, auch Entscheidungen zu treffen, das wird dann eben auch von den Ehrenamtlichen, von den Nicht-Profis verlangt. Aus diesem Grunde hat der Zentralrat der Juden entschieden, ein Führungskräftetraining anzubieten, eben um Ehrenamtliche für Leitungsaufgaben in den jüdischen Gemeinden zu qualifizieren. Das war eine nicht nur sinnvolle, sondern wie der Beitrag von Jens Rosbach zeigt, auch noch sehr unterhaltsame Angelegenheit.
Ich fange jetzt an. Ihr kriegt von mir die Helme zuerst. Ihr bekommt von mir einen Klettergurt. Wir helfen euch natürlich auch, die Gurte anzulegen.
Berlin-Mitte in einem Hochseilgarten. Vivian Gretz testet kurz die Sicherheitskarabiner und schon hangelt sie sich in 10 Meter Höhe über wackelige Hölzer und dünne Seile. Die 26-Jährige kommt schnell außer Atem.
Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht so sehr geschwitzt. Adrenalin pur. Also ich habe vorher gedacht, ich traue mich überhaupt nicht. Das geht dann, wenn man da oben ist, aber ja, ist auf jeden Fall sehr adrenalinreich.
Gretz kommt aus Köln und nimmt an einem Führungskräfteseminar für junge jüdische Erwachsene teil. Im Hauptberuf leitet sie Autobahnraststätten. In ihrer Freizeit engagiert sie sich in der zionistischen Frauenorganisation WIZO. Und gerade bei ihrem jüdischen Ehrenamt benötigt sie mehr Management-Know-how.
Wir sind alles keine professionellen Eventplaner. Wir machen aber regelmäßig Events, also einmal im Monat mindestens. Es gibt ja Lesungen, Filmvorstellungen, es gibt einmal im Jahr einen Ball. Das läuft super ab, aber es sind halt alles keine professionellen Leute, die das organisieren etc. Das sind alles Hausfrauen von nebenan. Man könnte das bestimmt effektiver machen.
Die Seminarteilnehmer lernen im Kletterpark, ihre Ängste zu überwinden sowie im Team zu arbeiten. Zuvor haben sie bereits allerhand über Führungspsychologie und Gruppenprozesse erfahren. So machten sie ein Rollenspiel zum Thema Flugzeugabsturz in der Wüste, bei dem Prioritäten gesetzt werden mussten.
Zum Beispiel gab es 1 Liter Wasser, aber dann gab es auch sowas wie einen Taschenspiegel oder eine Sonnenbrille. Und die musste man dann in die Reihenfolge bringen, am wichtigsten bis am unwichtigsten. Das hat erstmal jeder für sich alleine gemacht. Daraufhin haben wir dann in der Gruppe unter lauter Diskussion versucht, uns darauf zu einigen, wie die Reihenfolge denn sein sollte. Da war auch der Teamleiter gefragt, das irgendwie so ein bisschen zu führen. Und im Endeffekt, ja, mussten wir dann so eine kleine Präsentation herstellen, wie wir am besten mit dieser Situation umgehen würden, wenn wir alle dort in der Wüste gestrandet wären.
Bei der Wüstenübung, wie auch im gesamten Seminar, geht es vor allem um das Verständnis der Dynamik im Team. Letztlich sollen die Teilnehmer, die alle zwischen Mitte 20 und Mitte 30 sind, motiviert werden, später einmal jüdische Gemeinden zu leiten. Marat Schlafstein, Kursorganisator und Jugendreferent beim Zentralrat der Juden, erklärt den Hintergrund. In den vergangenen 2 Jahrzehnten hätten sich die Gemeinden vor allem um die Integration der russischsprachigen Zuwanderer gekümmert, die großteils über 60 Jahre alt sind.
Man hat es dann an einer Stelle versäumt zu gucken, was macht man mit den Jugendlichen, die dann groß werden, die dann Familien gründen, die dann studieren und so weiter. Das führte zum Beispiel dazu, dass einige Leute sich nicht mehr angesprochen gefühlt haben von dem, was die Gemeinden so anbieten.
Der Zentralrat möchte zum einen die Gemeinden attraktiver für junge Juden machen und zum anderen die Verwaltung professionalisieren.
Die Gemeinden sind einfach nicht auf dem neuesten digitalen Stand, sprich Kommunikation mit den Mitgliedern, ja, Facebook zum Beispiel, soziale Medien. Da gibt es jetzt auch ganz viele Trainings, die wir den Gemeinden anbieten. Wir müssen etwas tun, um junge Menschen in den Gemeinden zu gewinnen.
Auch David Wohlmuth klettert im Berliner Hochseilgarten. Der 36-jährige Wiener arbeitet bei einer österreichischen Fluggesellschaft. Nebenher leitet er ein jüdisches Kinder- und Jugendzentrum. Wohlmuth ist froh, dass er mit mehr Sozialkompetenz nach Hause fährt. Denn bei seinem Ehrenamt muss er viele Teenager-Teams unter einen Hut bringen.
natürlich, wenn du viele Alpha-Männchen hast und jeder will führen, es muss irgendwie einen gemeinsamen Nenner geben. Und da ist es toll, wenn du lernst, wie du gewisse Leute zusammenbringen kannst, um Austausch zu fördern zum Beispiel.
Die Führungskräfte-Workshops des Zentralrats finden nacheinander in Wien, Berlin und Zürich statt, zusammen mit dem Bundesverband der Kultusgemeinden Österreichs und dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund. So können die Teilnehmer auch Vergleiche ziehen zwischen den Ländern. Die Deutschen waren zum Beispiel erstaunt über die Vielfalt koscherer Restaurants in Wien, die Österreicher hingegen über Berlins Historie.
Deutschland hat zum Beispiel eine ganz tolle Erinnerungskultur. Wenn ich sehe, was alles gemacht wird für Programme, Gedenktafeln, Hinweisen, was hier eigentlich war. NS-Zeit oder auch die Führung, die wir gehabt haben über die Berliner Mauer. Natürlich hast du da viele Lebensgeschichten von Leuten, die auch Juden waren oder mit Juden gemeinsam versucht haben, quasi das Leben zu meistern oder getrennt wurden. Also ich finde es toll, wie mit Geschichte umgegangen wird. In Österreich ist es ein bisschen weniger.
Kletterpark, Krisensimulation, Sightseeing. Schließlich geht es bei dem Seminar auch ums jüdische Networking. Die zukünftigen Führungskräfte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wollen nach dem Kurs in Verbindung bleiben, auch privat.
Wir haben sogar ein Pärchen, was sich auf diesem Seminar kennengelernt hat, tatsächlich. Also, ne? So geht das auch länderübergreifend dann. Das kann schon passieren hier. Das geht dann schneller als gedacht.
Führungskräftetraining für die jüdischen Gemeinden in Deutschland. Und das alles geht zum Beispiel auch im Hochseilgarten. Das war hr Info Himmel und Erde. Mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.